Deutschlandfunk.
Schön, dass ihr den Hörspiel-Podcast hört. Ich bin Massimo Majo. Vergangenheit erzählen, Geschichte rekonstruieren. Wenn man das so richtig objektiv und ausdifferenziert tun möchte, dann kann man eigentlich nur scheitern. Und ich glaube, kaum jemand kann dieses Scheitern so schön in Szene setzen wie die Theater- und Hörspielautorin Nele Stuhler. Sie ist im Jahr des Mauerfalls geboren, 1989. Und als sie irgendwann beschließt, ein Stück über diese Mauer zu machen, über das Leben in der DDR, das sie nie kennengelernt hat, da gibt es aus allen Richtungen Zweifel, Skepsis, Warnungen. Sie hat es trotzdem gemacht. Sie hat trotzdem die Frage gestellt, was die DDR für ein Land war, ob es vielleicht ein schönes Land war. Aber was bei ihr anders ist, sie lässt die Menschen nicht immer ausreden. Sie unterbricht, sie schweift ab, sie sucht dann wieder einen neuen Zugang und macht das mit so viel Humor und Selbstironie, dass sie einer Antwort auf die Frage am Ende vielleicht doch ein wenig näher kommt. Geschichtsschreibung mit den Werkzeugen einer Theater- und Hörspielmacherin. Eine nicht ganz gewöhnliche Perspektive auf die DDR.
Mauerschau. Hörspiel von Nele Stuhler.
Tja, wo fängt man an? Also hier. Hier war es. Da stand sie. Steinerne Figuren. Damals kopflos. Restauriert nun. Haben sie angeblickt. Der Märchenbrunnen, das Königstor von Mykene. Der Vater, man könnte ihn Agamemnon nennen, erklärte ihr die Figuren, ihre Bedeutung, andere Bedeutungen, eine ganze Kinderwelt. Und am Grunde der Erzählung immer wieder Troja. Ja, so kann man es mal versuchen. Ja. Die untergegangene Stadt, aus der die Eltern kommen, in der die Eltern schon ein Leben gelebt haben. Es ist nicht die gestürzte Welt, die sich verfängt, ansammelt in den Zuhörenden. Die Splitter setzen sich zu Neuem zusammen, unkontrollierbar für diejenigen, die sie säen. Ich bin Elektra, die Tochter Kassandras, die Enkeltochter Medeas. Oh, ich werf alles durcheinander. Ich war aber auch nicht dabei, als die Stadt Troja aufhörte zu bestehen. Ich habe nur alles von Christa Wolf gelesen. Auch nach dem Fall der Stadt Troja ging die Geschichte weiter, wie sie immer weitergegangen ist. Einzig ihre ProtagonistInnen hatten sich bereits mit der eigenen Sterblichkeit arrangiert. Was würde es bedeuten, zu sagen, dass auch ihre Leben zählen? Ach, Troja. Statt Reformen, die sie einmal gefordert hatten, rissen die Trojaner die Stadtmauern ein, setzten das mächtige Tier auf Rollen und zogen es im Triumph in die Stadt. Es gab ein Freudenfest, wie noch niemand es erlebt hatte. Nur der Vater war früh ins Bett gegangen. Er kannte sie ja bereits, diese trojanischen Pferde. Und Kassandra sagt noch: Traut nicht dem trügerischen Geschenk. Aber da hatten schon alle das Pferd gewählt. Oh, Entschuldigung. Ich bringe alles durcheinander. Können wir es einfach nochmal machen? Okay, was man weiß oder was man so Wissen nennt. Die Eltern hatten einmal etwas versucht und einiges davon hatte tatsächlich, aber ach, das meiste war gnadenlos. Man darf auch nicht vergessen, dass sie jung waren. Und immer, wenn eine von seiner Jugend erzählt, Elektra, sagten sie immer, Elektra, verlasse jeden Ort ein bisschen besser, als du ihn vorgefunden hast. Ach, ich sollte euch kritisch betrachten. Also, Papa, wie war es im Krieg? Hast du Menschen dort verletzt? Gequält? Getötet gar? Und Vater, man muss das eben differenziert sehen. Hast du differenziert getötet? Und der Vater so, das ist eben die Vorstellung, die man sich von Krieg macht, wenn man nicht dabei gewesen ist. Aber dass ich nicht dabei war, ja, damit müssen wir jetzt alle klarkommen.
Okay, super, danke.
So, also wo fängt man am besten an? Also vielleicht fange ich tatsächlich mal bei mir an.
Interview 1.
Ja, das mache ich.
Selbstinterview.
Erstens. Wie heißt du? Nele. Zweitens. Wo und wann bist du geboren? Also, ich bin in Berlin geboren, in Berlin-Ost, in der Charité. Und ich wurde geboren am 13. August 1989. Okay. Viertens. An was denkst du als erstes, wenn du an die DDR denkst?
Mein erster Gedanke, wenn ich an die DDR denke, sind diese langen Plastiklöffel.
Okay.
Mit denen man...
Dann vielen Dank erstmal, Nele.
Bitte.
Und dann, genau, sehen wir uns ja später noch.
Genau, bis später.
Tschüss.
Tschüss.
Interview 2.
Wir haben letztes Jahr ein Projekt gemacht.
Professor Dr. Martin Sabro, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und Professor für neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Na dann. Hallo, wer sind Sie?
Wenn ich das wüsste.
Erstens, wie heißen Sie?
Und können Sie uns zumindest Ihren Namen verraten?
Ja. Mein Name ist Martin Sabro. Und ich bin sicherlich gefragt worden, weil ich mich wissenschaftlich auch mit der DDR beschäftige.
Zweitens.
Und wo und wann sind Sie geboren?
Sehr indiskrete Frage, aber gut zu beantworten. Ich bin geboren am 6. April 1954 in Kiel, was von der deutsch-deutschen Grenze ungefähr 85 Kilometer entfernt liegt. Die DDR aber war für mich bis in die späten 70er Jahre weiter entfernt als, sagen wir mal, Griechenland. Oder Spanien.
Sechstens.
Ich habe eine richtig schöne Frage für Sie als Geschichtswissenschaftler. Was war die DDR,
Für ein Land?
Ich habe aber keine schöne Antwort für Sie, Frau Stuhler. Historisches Wissen ist keine Butterpackung, die man aus dem Regal ziehen kann. Was die DDR für ein Land war, kann auch ein Historiker eigentlich nicht abschließend und schlüssig beantworten. Man würde zuallererst danach fragen, wer von welcher Erfahrungswelt, von welchem Standpunkt aus auf die DDR schaut. Die DDR ist ein Gebilde von 18 Millionen Menschen in sehr vielen Bezügen, die man mit dem früheren Bundespräsidenten Gauck auch als Staatsinsassen bezeichnen kann. Man kann sie auch als Menschen bezeichnen, die ihr richtiges Leben im Falschen lebten. Man kann sie auch als eine Gesellschaft des Aufbruchs bezeichnen, in der man soziale Aufstiegsmöglichkeiten, politische Gestaltungsmöglichkeiten und Chancen sah, wie nie zuvor. Und so schaut die DDR sehr unterschiedlich aus.
Ich bin ja, wie gesagt,
Nele. Sie kann ein Land sein, in dem man verzweifelt versucht, seine Bürgerlichkeit zu bewahren. Sie kann ein Land sein, in dem man sich freut, dass eine neue Welt entstanden ist. Sie kann ein Land sein, das man in der Hauptstadt Berlin ganz anders erlebt als im verrottenden Leipzig und so weiter.
Also streng genommen eigentlich nur drei.
Auf einer erfahrungsgeschichtlichen Ebene.
Also drei unterschiedliche.
In einem Satz. Erfassen.
Ich bin wohl nach dem flämischen Romanhelden Till Eulenspiegel benannt, also nach der Freundin von, also sagen meine Eltern. Genau, also meine Eltern, das ist vielleicht überhaupt wichtig. Meine Mutter kommt aus Osterburg, das ist in der Altmark, das ist sozusagen Nordsachsen-Anhalt. Meine Mutter wurde dort 1961 geboren, im Jahr des Mauerbaus, und zwar übrigens im alten Kreiskrankenhaus, das danach der Wende alles abgerissen worden ist, und an der Stelle steht jetzt ein Edeka. Und deswegen gibt es in meiner Familie den Witz, dass meine Mutter im Brotregal geboren wurde. Ja, und ich wurde 1989 geboren, und zwar am 13. August, also am Tag des Mauerbaus im Jahr des Mauerfalls. Interview 3. Markus.
Erstens,
wie heißt du?
Ich bin der Markus.
Zweitens, wo und wann bist du geboren?
Ich bin am 13. August 1989 in Deggendorf geboren. Das ist in Niederbayern.
Viertens, an was denkst du als erstes, wenn du an die DDR denkst?
An die Mauer.
Meine Oma nennt mich, also die Oma aus Osterburg, bis heute gerne Mauernele. Das ist jetzt nicht der schönste Spitzname. Ach so, Oma und Opa übrigens, ja, das ist vielleicht noch interessant. Also, die Eltern meiner Mutter, das waren so ziemlich überzeugte Kommunisten. Es war zum Beispiel bei meinen Großeltern früher wohl so, obwohl ich jetzt gar nicht genau sagen kann, ob das was damit zu tun hat, aber kann mich eigentlich irgendjemand stoppen, wenn das jetzt so ausführlich wird? Also, wo war ich denn? Ja, genau, bei meinen Großeltern. Also, wenn da jemand was ausgefressen hatte, also meine Mutter oder einer ihrer Brüder, dann gab es einen Familienappell im Flur. Nein, Moment, Quatsch. Ich glaube, es es gab jede Woche einen Familienappell im Flur. Ja, genau, immer sonntags, das war so ein ganz alter Flur mit vielen alten Bildern, wo wir dann später die Kabel aus der Wand gerissen haben. Obwohl, nee, das war ein anderer Flur und eine andere Geschichte. Also jedenfalls beim Familienappell, da hat man sich so gegenseitig auf Stand gebracht und wenn da jemand was ausgefressen hatte, dann musste der einen selbstkritischen Beitrag darüber schreiben. Das hat auch keiner hinterfragt, das fanden alle gut. Und der wurde dann bei meinem Opa abgegeben, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie das war, bevor die Kinder schreiben konnten, aber die mussten dann vielleicht ein selbstkritisches Bild malen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls hat mein Opa das dann abgeheftet. Der hatte für jeden so einen Aktenordner. Ich sehe noch genau den Rollschrank vor mir bei meinem Opa im Arbeitszimmer mit den Aktenordnern. Und zum 18. Geburtstag hat man diesen Aktenordner dann überreicht bekommen. Da hatte man dann sozusagen eine kritische Reflexion des eigenen Lebens bis dahin in der Hand. Und diesen Aktenordner hat meine Mutter also 1979 ausgehändigt bekommen. Und im gleichen Jahr, vermutlich mit dem Ordner in der Hand, hat meine Mutter auch meinen Vater kennengelernt. Und zwar bei einem Konzert ihres Singeklubs in Schönebeck. Und mein Vater dann so, hey, was hast denn du da für einen dicken Ordner dabei? Und meine Mutter so, ach, aber das ist eigentlich auch eine andere Geschichte. Nur zu meinem Vater, vielleicht noch ganz kurz. Also mein Vater kommt aus Thüringen, aus Gotha, genau genommen. Aber was interessant ist, das ist
ein Interview Geburtsjahr. 4. Der wurde Christoph, mein Ex.
Also Christoph, hallo. Schön, hallo, dass du Zeit hast.
Wie heißt du?
Christoph.
Christoph, wie alt bist du und wann wurdest du geboren und wo wurdest du geboren?
Ich bin 31 Jahre alt, bin 1986 geboren worden und bin in Rüdersdorf bei Berlin geboren.
Okay, danke Christoph. Vielleicht könntest du aber nochmal sagen, weil es wäre eine interessantere Geburtstagskonstellation, wenn du einfach nochmal jetzt behaupten würdest, dass du am 9. November 1989 geboren wurdest.
Zweitens.
Christoph,
wo danke. Und wann bist du geboren?
Und noch eine Frage, wann wurdest du geboren und wo?
Ich bin in Ost-Berlin geboren worden, am 9. November 1989.
Ah ja.
Drittens,
und
was ist dein Beruf?
Mein Beruf ist, ich bin ausgebildeter Pianist und handle auch online an der Börse.
Und glaubst du, dass du das Gleiche beruflich machen würdest, wenn du im Westen aufgewachsen wärst?
Ich bin im Westen aufgewachsen.
Fünftens.
Kannst du vielleicht noch kurz was auf dem Klavier vorspielen?
Kannst du etwas auf dem Klavier vorspielen?
Da steht ja eins.
Natürlich, sehr gerne. Ich habe da auch schon eine Idee, was ich spielen könnte.
Man muss dazu sagen, dass mich viele Menschen davon abhalten wollten, dieses Projekt zu machen. Aber ich habe mich nicht davon abhalten lassen, dieses Projekt zu machen, weil ich es wichtig finde, genau jetzt, genau dieses Projekt zu machen. Die Oma unseres Soundtechnikers, Andreas, hat zum Beispiel extra bei ihm angerufen, um ihm zu sagen, bitte, 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 bitte pass auf, dass Nele sich nicht wieder so einkitscht mit der DDR und so.
Wer möchte nicht im Leben bleiben, die Sonne und den Mond besehen, mit Winden sich umherzutreiben und an Wassern stillzustehen, mit Winden sich umherzutreiben und an Wassern stillzustehen.
Die Affäre meiner Mutter hat mir ausrichten lassen, ich solle in meinem DDR-Hörspiel nicht mehr alles so positiv darstellen und dass der Mauerfall das Beste ist, was uns jemals...
Wer möchte nicht im Leben bleiben, die Sonne und den Mond besehen, mit Winden sich umherzutreiben und an Wassern stillzustehen, mit...
Ein nicht ganz unbekannter deutscher Dramatiker machte folgendes Geräusch, als ich ihm von diesem Projekt erzählte. Gefolgt von der dreimaligen Wiederholung des Wortes schwierig. 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 Schwierig.
Wer möchte nicht im Leben bleiben?
Der Hauptstadtkulturfonds hat im Zuwendungsbescheid für das Theaterprojekt, auf dem dieses Hörspiel beruht, ein Begleitschreiben hinzugefügt, in dem steht, dass wir die Gelder nur bekommen, wenn die DDR in diesem Stück kritisch reflektiert wird. Die Redakteurin dieses Hörspiels gab dem Skript folgendes Feedback. Ich mache mir Sorgen, dass wir mit dem Stück noch nicht ganz die Tiefe erreichen, die ich mir gewünscht habe.
Wer möchte nicht im Leben bleiben?
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat angerufen und gesagt, bitte zerstört nicht unsere Arbeit der letzten 28 Jahre. Und gleich danach hat meine Tante angerufen und gesagt, macht was ihr wollt, aber macht mit diesem Projekt nicht meine Jugend kaputt. gelebt. Meine Eltern sind dann, nur so zum Verständnis später, nach Berlin gezogen. Die haben auf der Kastanienallee eine Wohnung besetzt und haben sich dann kurz nach der Wende wieder getrennt, so wie eigentlich alle ihre Freunde. Ich glaube, das war damals einfach so. Erst haben alle geheiratet, dann haben alle eine Wohnung bekommen, dann haben alle Kinder bekommen und dann haben sich alle wieder getrennt. Meine Mutter hat damals bei der Sparkasse gearbeitet und das wurde dann nach der Wende alles umgestaltet und es wurden immer so Zweierteams aus Ost- und aus Westdeutschen gebildet als so eine Art Wiedervereinigungsmaßnahme und das war wohl für sie ziemlich merkwürdig, dass man gestern noch Klassenfeind war und heute plötzlich ein Kollektiv sein sollte, beziehungsweise ein Team. Was man noch nicht sagen kann, kann man vielleicht schon singen. Heiner Müller. Und da hat meine Mutter dann so darauf reagiert, dass sie sich einfach in ihren Westteampartner verliebt hat. Und ich glaube, das war so ihre Form der Bewältigung. Sie hat sich einfach ganz aggressiv verliebt, um sich eben auch in dieses neue Land verlieben zu können. Jetzt mal so ganz praktisch gedacht. Mein Vater hat dann übrigens trotz der Trennung noch weiter seine Socken bei uns gewaschen, denn die Waschmaschine, das war damals alles noch VEB, hatten sie ja noch zusammengekauft. Und dann ist er immer, aber das ist eigentlich auch eine andere Geschichte. So.
Ein bisschen Statistik. Frauen sind ja mit der Wende grundsätzlich besser klargekommen als Männer.
Es ist ja so, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, ein Hörspiel zu machen. Und wir brauchen aber noch ein paar Interviews von Zeitzeugen, die quasi den Osten aktiv
noch leben,
genau, und dann den Osten aktiv miterlebt haben und da ein Gefühl zu haben und so, weil wir uns eben schon fragen, woher unser naher Bezug zu dem Land kommt, obwohl wir da gar nicht gelebt haben. Und da dachte ich, du bist ja auch eine Zeitzeugin sozusagen.
Ossi.
Genau, du bist auch ein Ossi.
Interview 5.
Bereit?
Ja. Mutter.
Ich trinke noch einen Schluck Wasser. So, erste Frage. Wer bist du?
Wie heißt du?
Name?
Ja.
Heidemarie Stuhler.
Gut.
Zweitens.
Wann und wo
wurdest du geboren? Bist du geboren?
1961 in Osterburg, im alten Kreis Krankenhaus.
Da, wo jetzt der Edeka steht.
Ja, genau da.
Genau.
37.
Supermarkt geliefert.
War die DDR eine Diktatur?
Eine Diktatur?
Ja. Ja.
Nach Gefühl, nach Definition, was...
Also die Parteien waren ja schon, wie soll ich sagen, gleichgeschaltet ist, glaube ich, so ein Nazi-Ausdruck, aber also auf eine Linie eingeschossen und Leute, die nicht wählen wollten, wurden genötigt. Leute, die gewählt haben, mussten, glaube ich, Sorge haben, dass man gecheckt hat, was sie wählen und also eine echte Opposition gab es nicht. Insofern.
Ja, DDR war eine Diktatur und umso länger sie gedauert hätte, desto verletzlicher wäre sie geworden für jeden einzelnen Menschen.
Aber was für eine Diktatur sie eigentlich war? Da gibt es verschiedene Antworten. Da gibt es den Begriff der partizipativen Diktatur, da gibt es den Begriff der totalitären Herrschaft. Ich selbst habe mit dem Begriff der Konsensdiktatur, der Zustimmungsdiktatur mir viel Gegnerschaft eingehandelt.
Weißt du, was ich immer sage? Zu einer Diktatur gehört ja auch ein Diktator. Und wer soll das nun gewesen sein?
Na, Honecker zum Beispiel.
Also Honecker tauchte zum Diktator nun nicht wirklich.
Ich selbst würde heute den Begriff der Avantgarde-Herrschaft in einem etwas anderen Sinne als üblicherweise definieren. Die Herrschaft einer Parteielite, die sich von dem Mandat einer Bevölkerung getragen fühlt, die nicht selbst hat abstimmen können, weil sie auch noch nicht reif genug war.
Diktatur ist ja so ein negativ belegtes Wort.
Mhm.
Ich finde es gar nicht negativ. Wenn man dahinter sagt, kollektive Beratung, Einzelentscheidung. Weil wenn ich heute hier Demokratie höre, dann muss ich ehrlich gesagt lachen.
Warum?
Weil wir leben in einer Diktatur des Geldes und der Medien.
Andreas, sag mal, haben wir irgendeinen Effekt, dass man mich nicht erkennt vielleicht? Also irgendwas, was mich, also weißt du, wie eine Schattenwand bloß als Ton. Was? Andreas?
Ja, kriegen wir hin.
Ja, also, naja, es ist schon so. Wenn ich Leute nicht kenne, frag ich mich schon immer, sind die jetzt aus dem Westen oder aus dem Osten? Das ist wie so eine Art Ossi-Radar. Ja, und wenn sich dann rausstellt, dass meine Vermutung stimmt, dann bin ich schon erstmal erleichtert, weil man irgendwie aus der gleichen aus dem gleichen Erfahrungsraum kommt. Deswegen war ich wahrscheinlich auch noch nie mit einer westdeutschen Person zusammen, oder? David, Mario, Mandy, Ricarda, Marcel, Lisa. Nee, alle meine bisherigen BeziehungspartnerInnen waren sozusagen ostsozialisiert. Also, ich hatte schon Sex mit Westdeutschen, so ist es nicht. Aber mehr kann ich mir da eigentlich auch nicht vorstellen. Ich meine, ich war ja auch, bevor ich 20 war, noch nie in Westdeutschland. Obwohl, nee, stimmt nicht ganz. Ich war mit meinen Eltern öfter in Italien oder in den Niederlanden. Und dann sind wir dann da durchgefahren. Aber wir haben dann eigentlich auch nicht angehalten. Und in der Schule, da gab es einen Geschichtslehrer, der kam aus Westdeutschland und das wussten auch alle. Und als der in der 9. Klasse behauptet hat, dass die DDR eine Diktatur gewesen sei, da bin ich aber aufgestanden vor der ganzen Klasse und hab gesagt:
Sie lügen, Herr Bodinger, Sie lügen.
Da habe ich mich auch wieder hingesetzt.
Ja, darf ich denn vielleicht noch was sagen, wenn hier gerade so viele Leute zuhören?
Ja, hat's was mit dem Thema zu tun?
Ja.
Sicher?
Ja.
Okay, na dann, bitte.
Soll ich?
Ja. Genau, einfach ins Mikro. Mhm.
Hm? Also, guten Abend, schön, dass Sie zuhören. Was mir ja nicht gefällt im heutigen Kindergesundheitssystem, dass nicht auf die Impfpflicht so hingewiesen wird. Das war wirklich ein erfolgreiches System bei uns. Und da sehe ich jetzt eine ganz große Gefahr. Da denkt jeder dann wieder nur an sich. Da lässt einer sein Kind nicht impfen, das erkrankt und dann steckt da andere wieder an. Ja, das ist wirklich auch nicht schön.
Okay, danke, Mama. Mhm.
Gerne. Und das kann ich dann auch im Radio
das hören. Kannst du im Radio hören.
Zwölftens. Ja.
Ja, mal sehen.
Woran erkennt man einen Wessi?
Ja, da gibt es jetzt auch Klischees.
Ich bin einer, ich kann es dir nicht beantworten.
Mann oder Frau?
Mann.
Dass sie sozusagen sehr laut und selbstbewusst reden, auch im öffentlichen Raum.
Ich wehre mich in mir eigentlich gegen solche Zuschreibungen. Aber wenn ich das auch hier machen müsste, dann würde ich sagen, dass ein kapitalistisches Leistungsprinzip sehr viel früher infiltriert wurde in diesen Menschen und daran würde ich ihn erkennen.
Die erste Freundschaft, die ich gesehen habe, die zerbrochen ist bei meinen Eltern zu Westfreunden, war begründet in Geizigkeit.
Die lachen schneller über Witze, die, wo es ums Geld geht. Alles andere, wo es mehr um zwischenmenschliche Sachen geht, da sind sie nicht so, zündet sich so.
Ich finde, sie können auch oft, sind manipulativ besser, westliche Menschen. Also so, sie haben können eine größere Magie oder so zaubern.
Ich habe inzwischen viele Bekannte, die inzwischen Freunde geworden sind, also auch wirklich richtig enge Freunde geworden sind, das sind Westdeutsche.
Also erstmal an den Worten, die Leute gebrauchen.
An ihrer Freiheit, vielleicht an ihrer Weltgewandtheit.
Und auch an so einer nassforschen Art, also irgendwie.
Die unterscheiden sich von mir nicht. Die haben bloß die Beatles noch live erlebt oder Tina Turner, ich nicht.
Die sind eher sozialisiert hier, hoppla, hier bin ich und
Der nächste logische Schritt ist ja jetzt, sich zu fragen, was ist nach der Wende oder wie Historikerinnen sagen, friedliche Revolution eigentlich passiert? Also, was hat sich verändert und was hat sich vielleicht auch nicht verändert?
Ich finde es ganz toll, dass du das machst.
Danke, Mama. Also, was hat sich verändert und was nicht? Was sich zum Beispiel nicht verändert hat, das sind die Westpakete. Die Familie meiner Mutter. Mama, ich würde es hier ehrlich gesagt gerne alleine machen. Das heißt, du kannst jetzt wieder gehen.
Na, ich warte einfach kurz.
Okay, aber dann musst du wirklich ganz, ganz ruhig sein, okay?
Ich fall gar nicht auf.
Ganz ruhig, vor allen Dingen, wenn die gelbe Lampe da leuchtet. Mhm. Okay, also. Die Familie meiner Mutter hat nämlich sozusagen immer noch Westverwandtschaft. Das sind Tante Irmgard und Onkel Siegfried und die schicken circa 3-mal im Jahr ein Paket. Und wenn dann so ein Paket bei meiner Oma ankommt, dann machen wir uns eine Flasche Sekt auf
Aber
und ziehen das. Mama, Schluss
nicht.
Jetzt, was war die Verabredung? Also, dann machen wir uns eine Flasche Sekt auf und ziehen das Zeug an. Und dann gibt's 3 Stapel.
Das, was wirklich jemand haben will, der ist meistens ziemlich klein. Das, was gespendet wird an, aber ist eigentlich auch eine andere Geschichte. Und das, wo meine Mutter sagt, na Mama, was sagst du da immer? Also sie sagt,
ich dachte, ich soll nichts sagen. Verstehe ich jetzt nicht.
Ich habe meine Eltern sehr lieb und ich habe sie sehr vieles gefragt und noch mehr haben sie einfach so erzählt, ohne dass ich gefragt habe. Aber das ist, als würde man mit jemandem, und dieser jemand ist jetzt mal meine Eltern oder die DDR oder keine Ahnung, unter einer Bettdecke liegen und würde an dieser Bettdecke ziehen. Und je mehr man an der einen Seite zieht, also versucht zu verstehen, desto mehr fehlt an der anderen Seite, also versteht man auch nicht. Jedenfalls, ich habe Fragen. Eine Frage habe ich zum Beispiel zu den Pudis. Die Pudis, das waren doch die Rockstars der DDR oder nicht oder wie? Also das habe ich doch in der Schule gelernt, da haben wir doch zu getanzt im Musikunterricht, die Pudis. Aber warum? Warum singen die Pudis, alt wie ein Baum möchte ich werden? Warum? Warum singen die das? Ich habe das mal nachrecherchiert. Die Mitglieder der Pudis wurden alle so Anfang der 1940er Jahre geboren. Genauso wie Jimi Hendrix oder Janis Joplin oder Jim Morrison. Und dieses Lied, Alt wie ein Baum, bringen die Pudis 1976 raus. Da sind Jim Morrison und Jimi Hendrix und Janis Joplin bereits seit 6 Jahren tot. Obwohl, nee, ich will nicht lügen, Jim Morrison ist da erst seit 5 Jahren tot. Aber die wollten scheinbar nicht alt wie ein Baum werden. Zumindest haben die sich nicht besonders bemüht, eher so alt wie eine mittelmäßig gepflegte Topfpflanze. Weil die nämlich nach dem Prinzip gelebt haben, live fast, laugh hard, die young. So, und die Pudis singen aber, dass sie alt wie ein Baum werden möchten. Und das ist doch ein Unterschied. Und deswegen eben meine Frage, warum? Warum wollten die Pudis alt werden wie Bäume? Beziehungsweise warum will das lyrische Ich des Songs der Pudis alt wie ein Baum werden, genau wie der Dichter es beschreibt? Und vielleicht singen sie das, weil dieses lyrische Ich in einem Land lebt, das selbst noch ganz jung ist. Und es ist einfach sehr interessiert daran, wie das weitergeht, trotz aller Probleme natürlich. Denn dieser Baum, der steht ja zwischen Himmel und Erde, also im Transit, noch. Also und vielleicht steht dieses lyrische Ich sozusagen für diesen neuen Menschen des Sozialismus. Denn der kann ja auch nicht immer neu bleiben, der muss ja auch irgendwann wieder alt werden. Und das dauert natürlich erstmal seine Zeit, bis der wieder alt ist. Und da will man natürlich auch dabei sein. Wohingegen ja Janis Joplin und Jimi Hendrix noch alte Menschen waren. Die waren sozusagen schon immer alt gewesen. Der ganze Westen war schon immer alt gewesen. Naja, und jetzt sind wir ja alle wieder alte Menschen. Könnte ja was auf der Gitarre spielen. 41. Schließlich liegt da ja eine. Warum gibt es die DDR nicht mehr?
Weil sie untergegangen ist.
Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter.
Eine Revolution passiert immer dann, wenn eine revolutionäre Situation entsteht. Und eine revolutionäre Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass die Beherrschten nicht mehr so weiterleben wollen, wie sie leben, und die Herrschenden nicht mehr so weiter regieren können, wie sie bisher regiert haben.
Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter.
Weil die Bevölkerung sie abgewählt hat. Und
Mama, sing lieber mit. Du kennst ja den Song.
Mhm. Okay. Ja, weil sie gemerkt haben, dass sie alles falsch gemacht haben. Dass sie es gut gemeint haben, aber alles falsch gemacht haben.
Naja, weil die Mauer gefallen ist.
Fast?
Okay, warum ist die Mauer gefallen?
Also die DDR an sich, okay, war nicht lebensfähig.
2, 3. Geschwister zur Sonne, zur Freiheit. Mama, heute singen wir Geschwister.
Weil der Westen einen Markt brauchte. 1, 2, und den hat er sich geholt. 3.
Geschwister zur Sonne.
Naja, es gab die Wiedervereinigung,
weil es offensichtlich nicht gereicht hat. Also. Das heißt, stimmt da nicht.
Mama, ich glaube, ich singe doch lieber alleine.
Da muss es ja schon so eine Erzählung gegeben haben, dass irgendwie diese zwei Teile von Deutschland irgendwie wieder zusammengehören.
Der Westen hat diese DDR ganz schön, ganz schön geschluckt, ohne es zu wissen.
Also ich meine, es war jetzt nicht so, dass aus der Bundesrepublik Deutschland die großen Ideen kamen. Es kam nur das große Geld.
1:2?
Oh, machen wir. Aber 1:2 waren dann auch unsere Erfahrungen und unsere Lebendigkeiten.
Jeder nach seinen Fähigkeiten.
Na, da hat sich der Gitarrenunterricht ja noch richtig gelohnt.
Man muss alles differenziert betrachten.
Mit der Politik, das muss man differenziert betrachten. Mit der Wirtschaft, das muss man mit der Kunst differenziert
betrachten.
Mit dem Mangel der Kultur differenziert, mit dem Verdruss, das differenziert,
mit dem Alkohol,
mit der Politik, das muss man differenziert,
mit dem Wetter,
das muss man differenziert,
mit dem Vertrauen, mit dem Eigentum, mit dem Wert, mit dem Doping, muss man mit der Demokratie, das muss man
einfach,
mit dem Kapital,
muss man auch differenziert betrachten, auch mit dem, genau, das mit der, mit dem...
Ja,
das, also
man muss das alles differenziert betrachten. Außer mit der Stasi. Obwohl, da muss man differenzieren zwischen innen und außen, weil innen, das war nicht in Ordnung, aber außen, das macht jeder Staat. Und innen, da muss man differenzieren, ob offiziell oder inoffiziell. Weil offiziell, das wusste man ja, da hat man sich ja nicht überwacht gefühlt. Und inoffiziell, da muss man differenzieren, ob es Gründe gab, weil manchmal gab es Gründe, da konnte man nicht anders. Und wenn man anders gekonnt hätte, dann muss man differenzieren, was genau gemacht wurde. Ob was Schlimmes oder nichts Schlimmes. Und wenn was Schlimmes, muss man differenzieren, welche Zeit. Ob am Ende oder am Anfang. Denn wenn am Ende, ja, da war es eh schon egal. Und wenn am Anfang, da muss man differenzieren, ob man tatsächlich überzeugt war oder nur ein mieser Verräter. Denn wenn man nur ein mieser Verräter war, da muss man differenzieren, ob man überhaupt anders gekonnt hätte, gerade vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus. Ja, das muss man einfach alles differenziert betrachten.
Möchte ich werden, wie der Dichter es beschreibt.
Schätzchen, ich will mich ja gar nicht aufdrängeln, aber falls ich dir noch irgendwie helfen kann...
Nee, ist gut.
Obwohl?
Warte mal. Eigentlich doch. Du kannst mir helfen. Sag mal, warum hat das nicht funktioniert bei euch mit dem Sozialismus?
Ach, ja. Weil ich glaube, weil es immer wieder der alte Adam ist, der durchkommt.
Der alte Adam. Wer soll das sein, dieser alte Adam?
Der ist ein Egoist und sich selbst der Nächste. Und all diese Versuche, so gemeinschaftliche, kollektive Sachen zu machen, endeten im Chaos, im Mord und
ja, Totschlag. Aber es gibt doch keine Natur des Menschen oder so. Ich meine, der Mensch ist doch nicht das Menschenwolf. Das ist doch total Quatsch.
Alle Versuche, jeder sozialistische Versuch ist damit verbunden, einen neuen Menschen zu schaffen. Die sind alle gescheitert. Es gibt, ja, keinen, gibt neuen keinen Menschen. Menschen. Der Mensch ist immer der alte Adam.
Ja, aber das liegt doch erstmal nicht im System, oder?
Also ich denke schon,
es ist ein
falscher Gedanke.
Der Versuch
Menschen zu erschaffen,
die selbstlos sind, die kollektiv
denken. Die
im Kollektiv etwas
Sozialistisches aufbauen, das funktioniert einfach nicht.
Weißt du, was, glaube ich, gerade hier zwischen uns passiert, würde ich am ehesten als eine inhaltliche Feindschaft bezeichnen, ja. Und deswegen sage ich trotzdem, danke, Mama. Aber weißt du was, das will ich nicht so hinnehmen.
Nein, das musst du nicht.
Nee, mache ich auch nicht.
Rede für den 4. November.
Wir haben in den letzten Jahren eine grundsätzliche Skepsis gegen Utopien entwickelt, weil sie uns Hoffnung geben. Und Hoffnung ist das Problem. Heiner Müller sagte Anfang der 90er Jahre, dass wir mit dem Untergang des Realsozialismus die Utopie zurückbekommen haben. Die Utopie des Sozialismus. Und dann hat er aufgehört zu schreiben und ist an Krebs gestorben. Und jetzt stehen wir hier ohne Heiner Müller, aber mit Utopie in unseren Händen. Aber im sozialistischen Sommercamp sind ja auch echte Menschen. Und die geben Workshops und machen Aufstriche, obwohl sie nicht müssen. Andreas, wäsch ab. Und Lisa bereitet einen Workshop vor. Und Julius macht Aufstriche. Und wenn Julius lieber abwaschen möchte, dann wäscht Julius halt ab. Und Andreas macht Aufstriche. Und so kann es eben auch gehen.
Aber Nele, was ist, wenn Andreas keine Lust hat, Aufstriche zu machen?
Dann wäscht er ab, das hatte ich doch schon gesagt.
Und was?
Ja, und jetzt fragt wieder eine.
Und was ist?
Und was ist, wenn er auch nicht abwaschen will? Und wenn er auch keinen Workshop vorbereitet hat? Was ist, wenn Andreas eigentlich nur das ganze Sommercamp über chillen und ab und zu kiffen will? Dann sag ich, na, dann müsste mal jemand zu Andreas gehen und sagen, Andreas, die Gruppe findet, du solltest auch mal einen Aufstrich machen, auch wenn du keine Lust hast. Und dann fragt wieder einer, und wenn Andreas dann immer noch keine Aufstriche macht? Aber dann sag ich, na, vielleicht sollte ich dann mal meine Einstellung ändern. Mir ist nur einfach wichtig, dass das nichts Strukturelles ist, wer Aufstrich macht und wer nicht. Aber wenn Andreas sagt, dass er das einfach nicht sieht, wann der Aufstrich alle ist, dann kommt mir das schon vor wie eine faule Ausrede. Und dann sagt wieder einer, was dann immer einer sagt. Der Mensch ist eben kein sozialistisches Sommercamp. Aber ich sage, nein, der Mensch kann sich nur kein sozialistisches Sommercamp vorstellen. Ohne Rand, ohne Grenze, ohne die, die eh schon immer hier gezeltet haben, ohne die, die eh noch da sind. Dankeschön.
Ist die Arbeit schnell schon getan? Und dann können wir alle chillen. Also gehen wir's gemeinsam an. Und dann können wir alle chillen. Und dann gehen wir's gemeinsam an.
Wer könnte das denn jetzt sein?
Keine Ahnung. Geh mal ran.
Geh doch selber ran.
Mach ich auch. Hallo?
Nele, ich bekomme das mit, was du hier die ganze Zeit treibst.
Entschuldigung, welche Nele jetzt?
Wer ist da?
Es ist Herr Bohlinger.
Dirk? Oh, Mama!
Nele, ich habe das alles mitbekommen, wie du hier mit der DDR und so weiter. Und ich möchte dir sagen, ich finde das gar nicht lustig.
Und was machen wir da jetzt, Herr Bohlinger?
Na, ich würde sagen, du stellst jetzt auch mal ein paar kritische Fragen.
Was ist, wenn ich lieber Arbeiterlieder auf der Gitarre spielen will?
Nein, nein, Nele, du stellst jetzt kritische Fragen.
Aber was ist, wenn ich das nicht fragen will?
Frag jetzt mal bitte, warum deine Mutter geflüchtet ist.
Aber was...
Du fragst das jetzt.
Herr Bohlinger, ich weiß ja, Sie haben absolut recht, es ist nur...
Ich möchte jetzt nichts mehr hören.
Okay.
Außer eben kritische Fragen. Wie gesagt.
Ja. Mama?
Ja?
Warum bist du geflüchtet?
Ich bin doch gar nicht geflüchtet.
Mama, du musst jetzt mitmachen. Warum bist du geflüchtet?
Es ging einfach nicht mehr. Wenn du nicht die Flucht in Korn und Familie, Haus und Garten in der Uckermark und das warst du echt verloren in dem Land.
Ja genau, erzähl das doch mal. Was war dann so schlimm?
Es war diese Langeweile.
Mhm. Und war da noch ein bisschen was Schlimmeres als Langeweile?
Ja, das ist auch gar nicht das richtige Wort. Es war eigentlich eher so eine Mittelmäßigkeit, ja? Eine Mittelmäßigkeit auf allen Ebenen.
Mama, jetzt mal ehrlich. Es gab doch schon Repressionen. Es gab Folter. Es gab diese schrecklichen Tripperbogen. Es gab... Oder was ist denn zum Beispiel mit diesen vielen Leuten, die einfach kein Abitur machen durften, weil sie nicht in der FDJ waren oder so?
Ja, klar, das kam schon vor. Aber Am Schluss hat man dann doch immer Mittel und Wege gefunden.
Herr Bohlinger, ich krieg das irgendwie nicht hin.
So, Schluss. Du fragst jetzt nach der Staatssicherheit.
Ja. Mama, die Stasi, die standen doch auch mal bei euch vor der Tür, oder? Erzähl das doch mal.
Das war, mein Kind war noch klein, ich glaube, es war vor der ersten Reise. Wir sind 84 das erste Mal, das war eben, wo wir dann Friedrichstraße rübergegangen sind, nach Frankreich eingeladen worden zu einem Theatergastspiel. Und da kam ein Mann kurz vor der Reise und stellte sich vor, er wäre irgendwie vom Rat der Stadt oder was weiß ich. Ja. Und ja, ich war auch arglos und habe den reingelassen, hatte mein Kind auf dem Arm. Und dann fing er so an, ja, also wir würden doch jetzt nach Frankreich fahren und es gäbe da auch Journalisten, die manchmal sich nicht zu erkennen geben und dann später Sachen in Zeitungen schreiben, die man so nicht lesen möchte.
Ja.
Da schwante mir langsam, aha, worum es hier geht. Und da habe ich was gemacht, was wahrscheinlich das Schlauste war, was ich machen konnte. Ich habe gesagt, naja, also ich kann Ihnen das schon erzählen, wenn sowas vorkommt, aber ich kann nichts über meine Kollegen erzählen, weil ich sag denen das.
Ja, und dann haben sie dich mitgenommen, musstest nach Bautzen?
Mhm. Nö. Dann sind die halt wieder gegangen.
Ja, aber dann hattest du doch einfach nur Glück, oder? Das war doch bei anderen ganz anders. Zum Beispiel...
Also ich meine, jeder ist erpressbar. Und das ist bis heute natürlich. Jeder ist erpressbar. Ja, wenn man über irgendwen irgendwas finden will, dann findet man was. Und wenn man dann sagt, ihr Kind bekommt jetzt die lebenserhaltende Operation nicht oder ihr Kind macht kein Abitur oder man kann jeden erpressen. Das ist schon wirklich... Hm.
Ja, vielen Dank. Braucht ihr vielleicht eine kurze Pause, bevor wir weitermachen? Oder wie?
Ja. Mein Wasser brauche ich, das habe ich nämlich drin gelassen.
Also das ist jetzt Nele.
So, ich hoffe, ich habe euch von meinem Mann ein bisschen...
Nele?
Dankeschön für das
Interview. Ich verbitte mir wirklich endgültig diese Geschichtsfälschung.
Nele, das
und latente Verkettung, die hier permanent passiert. Und
Herr Bohlinger, ich werde Ihnen jetzt mal zeigen, wie Geschichtsfälschung geht. Andreas, zieh hoch die Regler.
Der Vorteil an der Stasi war ja, dass man sich ernst genommen gefühlt hat und aufgehoben, weil es jemanden gab, dem das wichtig war, was du sagst und tust und der das auch zeigen kann. Ein warmes Nest latenter Bedrohung. Man kennt das heute von seinem Boy oder Girlfriend. Wenn der oder die nicht einmal versucht, deine WhatsApp-Nachrichten zu lesen, kann er oder sie dich nicht wirklich lieben. Aber wie schade, wie furchtbar schade, dass wir unsere eigenen Leiden gar nicht erkennen können, wollen, sollen, müssen, müssten eigentlich. Aber solange Mark Zuckerberg nicht jeden Tag stundenlang in einem tomatengrünen Wartburg vor der Wohnung steht und zum Fenster hinaufschaut, sich 3 Bockwürste an der Ecke kauft, wieder in den Wartburg steigt und zum Fenster hinaufschaut, werden wir unsere eigenen Leiden nicht erkennen. Wir werden nur an ihnen leiden. Leider.
Ein bisschen Statistik. Heute gibt es auf der Welt 5-mal so viele Mauern wie zu Zeiten des Kalten Krieges.
Eventuell Interview 8. Selbstinterview.
Wie geht's dir jetzt so nach einer Woche? Was denkst du über die Arbeit?
Die Arbeit ist super.
Aber hast du irgendwelche Bedenken, wenn das jetzt so gesendet wird?
Nö, überhaupt nicht.
Aber denkst du nicht manchmal, fragst du dich nicht manchmal, ob man das einfach so sagen darf?
Doch, das frage ich mich schon.
Und?
Weiß ich nicht. Mama, findest du eigentlich, dass man merkt, dass ich im Westen aufgewachsen bin?
Ich kann das schwer einschätzen. Wie war das denn für dich, im Westen aufzuwachsen?
Naja, ich kenn's ja nicht anders, aber es ist schon irgendwie, ich glaube, man merkt's im Denken.
Hm? Wie meinst du denn das?
Ja, weiß ich ja auch nicht. Man fragt sich halt immer, ob es sich lohnt, also wenn man was macht, ob sich der nächste Schritt lohnt. Verstehst du?
Nee. Erklär mal.
Also, okay, was spricht für den Schritt?
Na?
Es geht weiter. Und es ist ja gut, wenn es weitergeht. Ne? Mhm. Was dagegen spricht, es kostet Kraft. Ja. Kraft, die man nicht mehr hat, wenn der Schritt vollzogen ist. Mhm. Und es ist nicht gut, wenn man keine Kraft hat. Kraft, die man hätte haben können, hätte man den Schritt nicht gemacht. Mhm. Andererseits, wofür sollte man die Kraft sonst einsetzen, wenn nicht für den nächsten Schritt? Und stehen bleiben kostet auch Kraft. Allerdings weniger Kraft und keine zusätzliche Abnutzung. Die Abnutzung spricht gegen den Schritt. Es ist nicht gut, wenn Dinge abnutzen. Wenn Dinge abnutzen, kann man sie nicht mehr zurückgeben. Es ist jedoch gut, Dinge auszunutzen. Das spricht für den Schritt. Denn man könnte einen Schritt machen. Würde man einen Schritt machen, würde man die Möglichkeit ausnutzen, dass man einen Schritt machen kann. Aber es ist keine Möglichkeit zu nutzen, weil keine Möglichkeit zu nutzen immer eine der Möglichkeiten ist. Weshalb die Unmöglichkeit sich als Möglichkeit zu den anderen Möglichkeiten addiert und damit wieder möglich wird, weswegen wieder eine neue Unmöglichkeit hinzukommt, die sich wieder zu den Möglichkeiten hinzuaddiert und somit die Möglichkeiten ins Unendliche anwachsen. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn etwas keine Grenzen hat. Es ist gut, wenn etwas anfängt und wenn es dann auch wieder aufhört. So stellt sich schlussendlich die Frage.
Nicht, dass man mich falsch versteht.
Lohnt sich der nächste Schritt?
Ich finde es super, im Superfoods im Weinbergsweg zu sitzen und ein Kokoswasser zu trinken. Für 5 €. Das würde ich schon vermissen, wenn es nicht mehr da wäre. Also, nicht gekommen wäre. Also, ja.
Wer ist denn das jetzt?
Dirk ruft schon wieder an.
Mama, kannst du das bitte mit ihm draußen klären? Dann kann ich hier schon mal weitermachen.
Hallo, Dirk? Nele ist gerade beschäftigt. Was gibt's denn noch?
Kannst du die Tür bitte zumachen?
Ja.
70. Was vermisst du?
Vermissen.
Nee, was soll ich? Ich weiß, ja, ich vermisse jetzt vielleicht einen Kaffee, aber...
Meine Jugend.
Manchmal vermisse ich Geborgenheit.
Menschlichkeit.
Dieses warme Gefühl, dieses Boost-Up-Gefühl, was man in der DDR so unterschwellig hatte, weißt du?
Und eben so ein größeres Gemeinschaftsgefühl.
Früher war eben Zusammenhalt, das ist das, was mir ein bisschen fehlt.
Von der Wiege bis zur Bar und das, weißt du, das ist alles vorbestimmt und so. Da hat man dran rumgemosert, aber auch noch mit halbem Herzen. Eigentlich fand man das so schlecht nicht.
Also ich vermisse vielleicht so ein Erlebnis wie die Schlagersüßtafel.
Nein, vermisse ich nicht ernsthaft. Da stelle ich einfach nur fest, dass ich die zwar zu DDR-Zeiten selten, aber doch immer mal gegessen habe, Schlagersüßtafel. Und als ich sie mir dann im Westen gekauft habe, waren die mit richtig Kakao und schmeckt grässlich.
Mal abgesehen davon, dass auch Leute gefoltert haben und gequält haben und so. Und zu Anfang war das eben halt, dafür zu sorgen, dass es den Leuten gut geht. Also, dass sie versorgt sind.
Ich vermisse den Genuss des Besonderen.
Also ich möchte auch die DDR, so wie die, in der ich gelebt habe, die will ich auf gar keinen Fall wiederhaben, also wenn es solche Diskussionen gibt.
Mein Vater hat mir im Mai eine E-Mail geschrieben. Und weil ich noch so wenig über meinen Papa gesprochen habe, würde ich die jetzt noch mal vortragen. Mit Atmosphäre natürlich. Schließlich habe ich hier ja eine Gitarre.
Hallo mein liebes Kind, ich habe die Mama von Carla aus deiner Grundschulklasse getroffen und soll dich grüßen. Carla leitet, ich glaube, in Charlottenburg eine Filiale von so einer vegetarischen Waffelkette. K.A. ist verheiratet und hat 2 Kinder.
Und gerade als ich mich fragte, ob da noch was kommt in dieser E-Mail, schreibt er noch:
Wetter ist ein bisschen bedrückend, aber der Frühling steht ja vor der Tür. Manchmal kann man ihn schon ein bisschen riechen. An der Kaufhalle blüht der Seidelbast. Und wenn mal, leider viel zu selten, die Sonne scheint, spielen die Vögel im Hain und gegenüber auf dem Friedhof schon verrückt. Weißt du noch? Ehe noch der Lenz beginnt. HDL, Baba.
Die Kaufhalle steht einfach da, zu jeglicher Jahreszeit. Ob's regnet oder gerade mal nicht, die Kaufhalle ist immer bereit. Die Leute, die kommen und kaufen da ein, die treiben im Konsum. Draußen und drinnen wird's gleicher, keiner schaut sich verwundert um. An der Kaufhalle blüht der Seidelbast und er blüht dort jedes Jahr. Leute, komm, Leute gehen, Leute sind in Hast. Doch der Seidelbast, der bleibt und der blüht.
Die Kaufhalle steht auf der Dimitrovstraße, aber Papa, das heißt doch Danziger.
Es gab Kinder und so gehört es sich für Kinder, sagen die Eltern und berufen sich darauf, dass sie selbst einmal Kinder waren. Es gab Kinder, die stellten ihre Eltern in Frage,
Und andere Kinder haben das Gefühl, dass andere Eltern schon genug in Frage gestellt worden sind. Von den anderen, von der Geschichte, von den Medien, von den anderen üblichen Verdächtigen und schließlich sogar und schon vorher und immerzu von sich selbst. Das Infragestellen war schon immer Teil ihres Überlebens gewesen. Von manchen, nicht von allen. Eigentlich ja nur von sehr wenigen. Man muss das eben differenziert sehen. Und das muss man wirklich, also man muss natürlich nicht. Niemand kann einen dazu zwingen. Aber man muss eigentlich schon. Nur, wer sollte sich die Mühe machen?
Es gibt 70 bis 92 Arten Seidebast von Botanikern Daphne Gell.
So, fassen wir zusammen. Was haben wir gelernt? Das Land, in dem ich geboren wurde, war ein kleines, graues, piefiges, unselbstständiges, mittelmäßiges und widersprüchliches Land. Und es gab Leute, die waren da verliebt und die haben da etwas versucht. Und die haben zumindest versucht, sich nicht schuldig zu machen. Und eigentlich kann ich da gar nichts zu sagen, denn ich war ja nicht dabei. Und das Land, in dem ich aufgewachsen bin, ist ein kleines, graues, piefiges, unselbstständiges, mittelmäßiges und widersprüchliches Land.
Es gibt auch Leute, die sehen das
anders. Es gibt Leute, die sind hier jung und verliebt und die kaufen sich ein Kokoswasser und versuchen zumindest, sich nicht allzu schuldig zu machen und machen sich dabei schuldig. Und so war es wahrscheinlich immer. Und wenn man das mal weiterdenkt, vor allem vor dem Hintergrund des Nationalsozials, das darf man eigentlich gar nicht machen.
Er hat mir weitergeleitet einen Brief, den er 89 an Gisela May geschrieben hat. Das würden wir jetzt nachstellen, dass wir in der Küche sitzen.
Naja.
Und Paula sagt, für das Hörspiel.
Aber wenn man das mal weiterdenkt, dann ist man irgendwann alt am Ende dieses Gedankens. Und man fragt sich, wann das eigentlich passiert ist zwischen Mittagessen und Abendbrot, am Küchentisch und am Schreibtisch. Und irgendwo dazwischen muss das Leben passiert sein. Und das muss dann ja auch mehr gewesen sein als eine Ansammlung von Mittagessen und von Abendbroten und von dazwischen. Und das muss dann ja auch mehr gewesen sein als warten, obwohl man viel gewartet haben wird. Auf den richtigen Moment, einen Impuls, einen anderen Wind oder überhaupt einen Wind und darauf, dass das Wasser kocht. Immer wieder muss man darauf warten, dass das Wasser kocht. Und dann bekommen meine Eltern einen Brief zu meiner Geburt, in dem steht: Wir sind jung, die Welt ist offen, vielleicht in 20 Jahren.
Da stand nur, wir sind jung, die Welt ist offen, mit drei Punkten.
Und drei Monate später fällt die Mauer.
Ich muss jetzt erstmal meine Brille aufsetzen, hier sehe ich ja nichts. Ich blindes Huhn. Liebe Gisela, ich möchte mich...
Es reicht eigentlich, wenn du das blau markierte vorliest.
Ach so, deshalb hast du das hier.
Ja, genau.
Die Nele entwickelt sich prächtig und ist zum Anbeißen. Ich muss schon bald das Kinderbettchen aufstellen. Das Körbchen wird schon reichlich eng. Soweit ist alles sehr schön und harmonisch und wir schauen auch sehr optimistisch in die Zukunft. Der Prozess, der jetzt im Lande stattfindet, ist ganz wichtig. Dieser Prozess der Selbstfindung, der Verständigung, der Artikulation. Das macht mich ganz optimistisch für einen Neuanfang.
Für die Zeit, in der Nele leben wird. Und wenn sie mich eines Tages fragt, wie ich mich im Jahr 1989 verhalten habe, dann möchte ich ihr klar in die Augen blicken können.
Danke, Papa. Ach, Troja. An deinen Trümmern aufgewachsen zu sein, heißt vor allem zu wissen, dass es schnell gehen kann. Und dass man niemals, nie wissen kann, was kommt. Und was man alles verdorben haben wird, zwischen Mittagessen und Abendbrot. Und was einen anspringt an der nächsten Hausecke. Und, naja, das ist vielleicht auch eine andere Geschichte.
Mauerschau. Hörspiel von Nele Stuhler. Aber wenn die Nachrichten sprechen, dann ist mit Nele, Paula Thielicke, Mutter genau. Ulrike Krumbiegel, Vater Axel Wandke. Herr Bohlinger, Ingo Hülsmann und ZeitzeugInnen, die mit uns über die DDR gesprochen haben. Ton und Technik Andreas Stoffels und Jan Fraune. Regieassistenz Johann Otten. Künstlerische Mitarbeit Lisa Schettel. Regie Nele Stuhler. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.
Eine wunderbar vielschichtige Mauerschau zum 35. Jahrestag des Mauerfalls hier bei uns im Hörspiel-Podcast. Wenn ihr weitere, nicht ganz gewöhnliche Geschichten über das geteilte Deutschland hören wollt, in unserem Deutschlandfunk-Doku-Podcast, findet ihr ganz aktuell ein Feature, das davon erzählt, wie unterschiedlich sich zwei Menschen an das gleiche Ereignis erinnern. Eine Flucht, zwei Erinnerungen, so heißt das Stück, wie meine Mutter mit einer Freundin aus der DDR floh, von Jenny Hoch. Und viele, viele weitere Hörspiele findet ihr natürlich immer hier bei uns im Deutschlandfunk Hörspiel-Podcast.